Alle zwei Monate bin ich für euch in Bayern unterwegs und schaue mich ein bisschen um. Dabei komme ich an Orte, an denen ich noch nicht war, treffe Menschen, die ich noch nicht kenne und erlebe Sachen, die ich noch nicht erlebt habe. Bodendenkmäler am Wanderweg, Weltkulturerbe Donau-Limes und badende Römer. Ich war mal wieder unterwegs. Diesmal im bayerischen Thermenland.
Wenn man es geografisch genauer beschreiben will, ist es das südliche Niederbayern. Ich bin Alexander von Poschinger, arbeite für den Tourismusverband Ostbayern. Und Thermenland heißt es, weil wir insgesamt 7 Thermalbäder in der Region haben. Also eine ziemlich hohe Dichte. Findet man woanders nicht so leicht wieder.
7 Thermen, das ist eine Woche Urlaub.
Stimmt, du könntest ein Thermenhopping machen. Ja. Und das Allerbeste ist, du kannst eigentlich jede Therme auch mit dem Rad erreichen.
Mit dem Rad erreichen im Sinne von, also wie viel Strecke muss ich da zurücklegen, wenn ich es ordentlich plane? Also zwischen jeweils einer Therme, also jetzt nicht am Stück.
Also zwischen den Thermen tatsächlich, wir haben ja wie gesagt 7, wobei die Konzentration dieser Thermen, die findet man im Rottal. Und im Rottal gibt es 3 Orte, da allein haben wir 5 Thermen und da hast du zwischen den Orten, das sind vielleicht mal 25, 30 Kilometer, also gar nicht so tragisch. Eine Tagesetappe vielleicht oder eine halbe Tagesetappe entfernt mit dem Rad.
Ich weiß, du bist fürs Thermenland da, aber vielleicht habe ich dann auch irgendwann zu schrumpelige Haut und will mal noch ein bisschen was anderes machen. Was kann ich denn hier machen eigentlich noch, wenn ich nicht nur in die Therme gehen will? Radeln, hast du schon gesagt.
Du hast völlig recht, man sollte auch sich nicht nur auf die Therme konzentrieren, weil dafür ist einfach die Region zu abwechslungsreich. Was meine touristischen Partner immer wieder betonen, wenn wir uns treffen, ist, dieses bayerische Thermenland ist so das Bayern ohne Make-up, das vielleicht etwas ruhigere Bayern, wo auch zum Beispiel jetzt kleinere Volksfeste eine Rolle noch spielen. Klein, aber fein. Und natürlich, wir haben auch noch 3 bedeutende alte Städte, Landshut, Passau, Straubing, das ist so dieser Kosmos, in dem wir uns bewegen.
Das sind jetzt die Sachen gewesen, für die alle hierher kommen. Was ist der Geheimtipp?
Tatsächlich würde ich sagen, die Kombination, die man vielleicht sofort nicht auf dem Schirm hat, dieses Radfahren und Baden, also mit, oder nennen wir es doch mal mit dem Rad von Bad zu Bad.
Oh, ja, genau. Das wäre jetzt das Claim. Slogan.
Genau. Das ist einfach möglich aufgrund der relativ kleinen Entfernungen dazwischen. Radfahren ist ein großes Thema, liegt vor allem daran, dass das Gebiet von vielen Flüssen durchzogen ist. Damit hast du, weißt schon,
wenig relativ Steigung. Selbst ich muss nicht mit dem E-Bike kommen.
Genau, beziehungsweise du kannst mit dem E-Bike wirklich viel Strecke machen, wenn du das willst. Das ist das eine. Wir sind zwar nicht der Bayerische Wald von der Topografie her, aber wir können auch wandern.
Zum Beispiel auf dem Höhenwanderweg. Kennt man aus dem Hochgebirge, gibt's aber auch in flacher.
Bei uns sind die Höhen moderat. Wir sind ja nicht in die Alpen. Aber die Hangleiten der Isar sind die Höhen bei uns. Auf dem Höhenrücken der Isar führt der Landshuter Höhenwanderweg entlang. Mein Name ist Eva Brunner. Ich arbeite fürs Landratsamt Landshut und darf das Freizeitangebot in der Region Landshut den Leuten vorstellig machen. In voller Länge ist der Landshuter Höhenwanderweg 120 Kilometer wanderbare Strecke. Die Hauptroute, das sind so an die 50 Kilometer. Angrenzend an die Hauptroute gibt es Rundwanderwege in unterschiedlicher Länge. Und so kommen wir insgesamt auf diese Kilometerstrecke von gut 120 Kilometern.
Was sehe ich auf diesen einzelnen Rundwegen?
Hier an dem schönen Bächlein die Kneippanlage. Oder die Burg Trausnitz, superschön. Der Stammsitz der Wittelsbacher, des ältesten Adelsgeschlechts Bayerns. Oder
da nehme ich ja gleich Haltung an hier.
Ja, ja, ich bitte darum. Oder wie wäre es mit dem Naturschutzgebiet, wo auch wieder schöne Schautafeln sind über die schützenswerte Vogelwelt dort. Ganz super bietet sich der Herbst und Frühling an, wo die Zugvögel unterwegs sind. In der Vogelfreistätte Mittlere Isar Stauseen kann man von einem Aussichtsturm sogar die Vögel anschauen. Das ist wirklich besonders. Sie kommen durch schöne Ortschaften, über schöne Waldwege und Feldwege. Und besonders am Höhenwanderweg ist auch die Bodendenkmäler Wir haben eine sehr, sehr lange Siedlungsgeschichte in der Region Landshut, über 7.500 Jahre Siedlungsgeschichte. Dementsprechend sind tatsächlich viele archäologische Funde gemacht worden. Sie sind vielleicht nicht so auf den ersten Blick ersichtlich. Deswegen haben wir die Schilder gemacht, die Infotafeln, die immer wieder halt auf der Strecke zu finden sind, wo dann wirklich spannende Informationen rauszulesen sind.
Finde ich diese Bodendenkmäler, wenn ich den Hauptweg langlaufe, oder muss ich auch immer wieder diese Abzweige nehmen, um die zu sehen?
Die sind tatsächlich auf der gesamten Strecke. Wir haben jetzt den Höhenwanderweg schon nach den Bodendenkmälern gelegt, aber wir konnten nicht die Bodendenkmäler auf die Hauptroute verfrachten. Ja? Und dann muss man halt für sich selber entscheiden, welches Thema interessiert einem im Speziellen. Möchte ich wandern, um dieses spezielle Bodendenkmal zu erforschen anhand der Schautafel, oder gehe ich den Weg wegen dem Spaziergang?
Und das ist auch wirklich ein Spaziergang, oder? Steiler als das, was wir gerade gemacht haben, wird es auch nicht.
Größtenteils würde ich mal sagen, ist es schon eher Tendenz Spazierweg. Die Länge macht es halt dann, dass doch ein echter Wanderweg ist.
Aber mal ernsthaft, das alles ist selbst für so Fußlahme wie mich sehr, sehr gut zu bewältigen und mindestens genauso familienfreundlich. Insgesamt gibt es 15 Rundwanderwege. Die meisten sind kaum länger als 5 Kilometer. Der kürzeste gerade mal 2,5. Der längste ist 13 Kilometer lang. Und wer mal eine Abwechslung von all der Natur braucht, findet sogar einen urbanen Rundgang von knapp einer Stunde.
Wir haben das Glück, dass in der Mitte der Strecke, fast zentral in der Mitte, die Stadt Landshut liegt, wo man ja auch schön pausieren kann. Und auf der gesamten Strecke vom Höhenwanderweg sind schöne Übernachtungsmöglichkeiten und Rastmöglichkeiten. Kann man sich individuell zusammenstellen.
Diese Bodendenkmäler, die ich sehen kann, was ist das im Einzelnen?
Wir haben Steinzeitfunde. Es sind in der Region Landshut wirklich Funde gemacht, nach denen ganze Epochen benannt wurden, die Altheimer Kultur beispielsweise. Und diese Funde, die macht man in der gesamten Gegend. Es sind untertägige Bodendenkmäler und keine rekonstruierten Geschichten, wo man sich als Laie dann groß was vorstellen kann. Deswegen arbeiten wir mit diesen Schautafeln. Die Zeitspanne geht dann eben von der Steinzeit über die Bronzezeit, die Römer bis in die Neuzeit. Das kann man auf diesen Schautafeln prächtig rauslesen und sich dann durchaus einen Eindruck verschaffen, aha, hier an dieser Stelle war ein Keltengrab oder die Römerstraße oder ein Herrenhof, ein keltischer, wo man im Anschluss an die Wanderung auch gern in unsere Museen gehen kann, um vor Ort dann diese Ausgrabungsstücke zu besichtigen. Beispielsweise der Bucher Geschichtsboden, der neue Bucher Geschichtsboden in Vatersdorf. Da ist sehr viel zusammengetragen über die örtliche Historie von der Steinzeit bis in die Neuzeit. Sehr spannend, ein modern gestaltetes Museum. Dann ist auch das Museum Vinum Celticum in Bruckberg. Und da gibt's ganz tolle Fundstücke zu besichtigen. Es gibt eine Grabkiste, wo die Grablege einer keltischen Fürstin nachgebaut wurde. Da ist das Skelett aufgezeichnet in dieser Grabkiste und es sind Repliken der Funde in dieser Grabkiste, wo man dann eben dargestellt hat, wie diese Bestattungsstätte von dieser keltischen Fürstin ausgesehen hat. Oder auch das Heimatmuseum Niedereichbach ist unmittelbar auf der Wegstrecke und da kann man einiges lernen über die Flößerei an der Isar.
Endlich wieder Wasser, weil wenn ich ehrlich bin, bin ich ja eher faul und liege lieber im Wasser rum. Und 7 Tage Zeit, um von Therme zu Therme zu fahren, habe ich auch gerade nicht. Welches der Donaubäder, wenn ich nur einen Tag da bin?
Da wir ja uns auch über die Römer unterhalten werden, würde ich sagen, fahren wir nach Bad Gögging.
Und wir sitzen hier in der Limes-Therme. Mhm. Ein Spaßbad ist das nicht, ne?
Ein Spaßbad ist es nicht, nein.
Was ist es denn dann?
Ein Wohlfühlbad, eine Wohlfühltherme, eine Therme zum Entspannen und zum Genießen. Mein Name ist Fiorentina Casale, ich bin die Leiterin von der Touristeninformation Bad Gögging. Wir haben ja eine 1000 Quadratmeter Wasserfläche, die sich über 10 Becken im Innen- und Außenbereich der Limes-Therme erstreckt oder strecken. Und es sind Becken, die von 28 Grad bis 36 Grad mit Mineralthermalwasser gefüllt sind. Und sie haben die Möglichkeit von einer Massagedüse oder zum Entspannen oder zum Schwimmen. Also wir haben viele Möglichkeiten, einige Stunden, Wohlfühlstunden in der Limes-Therme Bad Gögging zu verbringen.
Sind die alle miteinander verbunden, die Becken, oder muss ich immer aus einem raus und dann in das andere rein?
Die Neugierde sollte so sein, dass man aus einem Becken rausgeht und in das andere Becken eintaucht tatsächlich, um auch diesen schönen Temperaturwechsel auch mal zu erleben. Und das kann man dann ganz gut, weil die auch getrennt sind, die Becken voneinander. Einige sind von Innenbereich zum Außenbereich auch verbunden, aber es ist dann nur mit einem kleinen Einstieg.
Wann ist hier am meisten los? Im Sommer oder im Winter?
Sowohl als auch tatsächlich. Also es ist immer ganz interessant, nach diesen warmen Sommern, auch hier in der Limes-Therme Bad Gögging haben wir interessante Sommer gehabt, wo es schön gefüllt war. Also die Gäste schrecken sich gar nicht ab von dem warmen Wasser, sondern genießen es auch da in entspannter Atmosphäre, auch schöne Sommertage in Bad Gögging zu verbringen.
Ist es dann manchmal auch übervoll, dass ich irgendwie... Dass man sich gegenseitig anrempelt, wie heißt denn das im Wasser, wenn man gegeneinander schwimmt?
Anrempelt? Kann sein. Tatsächlich verteilt sich das immer ganz gut den Tag über. Wir haben vom Vormittagsgäste, die zur Therapieanwendung reinkommen und dann in die Limes-Therme gehen können. Also nach einer Therapieanwendung kann man auch in die Therme gehen und dann entspannen. Wir haben die Kur- und Urlaubsgäste. Wir haben dann ab einer gewissen Uhrzeit des Tages, sei es so gegen Feierabend, auch Gäste, die berufstätig sind und dann auch noch abends die Therme aufsuchen und sich nach einem anstrengenden Bürojob oder anstrengenden Arbeitstag da in der Therme sich erholen.
Wie sind denn die Öffnungszeiten eigentlich?
Von montags bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr und am Donnerstag ist ein Langbadetag bis 22 Uhr.
Sie sagten eben, die Becken hätten alle Mineralthermalwasser. Was ist das?
Das ist ein mit Mineralstoff angereichertes warmes Wasser, was aus der Erde kommt und dementsprechend in den verschiedenen Temperaturen auch erwärmt wird. Wie gesagt, ab 28 Grad im Bewegungsbecken bis 36 Grad wird es erwärmt.
Wie nah dran ist diese moderne Therme denn eigentlich an der alten Römertherme? Also wie haben die Römer gebadet und was ist vielleicht davon übrig geblieben und heute noch hier zu finden?
Also die Römer hatten ja das Schwefelwasser in Bad Gögging entdeckt, kannten das ja aus der Heimat, dass Schwefelwasser ja für die Gelenke ein wunderbares Schmiermittel ist. Und damals in der Heiltherme hier in Bad Gögging haben die ja auch Sitzwannenbäder dann gehabt, wo sie dann auch letztendlich durch die Probleme, die sie durch die Kälte hatten oder auch durch diese langen Märsche, die sie machen mussten, kannten sie ja schon Gelenksprobleme oder Arthrose in der Art und Weise, die wir heute ja auch kennen und haben hier in Bad Gögging auch eine der größten Heiltherme nördlich der Alpen erbaut und das Schwefelwasser über Feuerstellen letztendlich, das kam mit 14 Grad aus der Erde und über Feuerstellen dann erwärmt und dann auch schon als Sitzwannenbad angewendet.
Aber jetzt diese großen Becken, wie wir sie heute haben, das hatten die Römer nicht, oder?
Die großen Becken hatten es schon. Also die Therme an sich, man kennt ja Thermen aus dem alten Rom und da kannte man ja schon die großen Thermen an sich. Aber so hier in Bad Gögging wurde so speziell wirklich Sitzwannenbäder jetzt angewendet.
10 Becken haben wir schon gesagt, überall sprudelt's und plätschert's und dampft's und so. Was kann ich hier denn eigentlich noch alles machen?
Wir haben also in Bad Gögging knüpft die Limes-Therme mit dem Angebot, wie gesagt, an diese alte Badetradition an, der Römer. Und sie haben ja ein großes Angebot, sei es, sie können die drei Heilmittel Bad Göggings in verschiedenen Arten und Weisen probieren. Wir haben drei ortsgebundene Naturheilmittel, also wie gesagt schon das Mineralthermalwasser. Dann das Schwefelwasser und Naturmoor tatsächlich.
Haben Sie auch ein Schwefelwasserbecken oder ist das eher ungesund?
Das ist, Sie können Schwefelwasser in Wannenbäder tatsächlich in Anspruch nehmen und da die Inhaltsstoffe dort genießen. Also direkt in einen eigenen für sich Wannenbad. Naturmoor treten ist auch sehr interessant, finden Sie im Bereich des Terra Vitalis wieder. Da können Sie im Naturmoor treten.
Sie haben hier ein Becken mit Matsch drin.
Mit Matsch. Wirklich. Ach, klasse. Das ist wirklich klasse. Und es ist sehr interessant, da selber mal tatsächlich durchzutreten und dann die Inhaltsstoffe des Moors mal ganz anders zu entdecken. Sie können sich in der Totes-Meersalzgrotte erholen. Da gibt es sogar eine in der Limes-Therme.
Die Totes-Meersalzgrotte, was macht die?
Da haben Sie auch die Möglichkeit, 45 Minuten in einen Ruheraum mit Salzziegeln zu liegen, also wirklich vom Toten Meer, und inhalieren da die Inhaltsstoffe des Salzes ein, und ist auch wirklich sehr, sehr entspannend. Das Ganze, wie Sie auch schon vorhin in der Therme gesehen haben, gibt es noch ein Eukalyptus-Dampfbad. Das ist für mich das persönliche Highlight auch immer in der Limes-Therme, da mal dort die Zeit zu verbringen, 10 Minuten Eukalyptus tatsächlich einzuatmen in einem nebelhaltigen Luft und dann abfrischen mit einem Eiswürfeln oder mit Kaltwasserbrunnen, könnte sich da wirklich diesen Erholungseffekt auch durch dieses Kalt-Warm nochmal genießen. Und natürlich saunieren im römischen Ambiente, darf man nicht vergessen. Eine wunderschöne Römersauna haben wir hier vor Ort in Bad Göking. Das heißt tatsächlich, dass die Räumlichkeiten nach römischem Stil nachgebaut worden sind. Und wir haben hier auch einen Limes-Turm, also einen Römerturm, der wie ein Wachtturm nachgebaut worden ist. Sehr interessant, nach dem Saunagang, dass man dann wie ein alter Römer da hochgehen kann und eine wunderschöne Aussicht über Bad Göking genießen kann.
Wie viele verschiedene Saunen haben Sie denn hier?
Wir haben etliche Saunen tatsächlich. Also wie gesagt, einmal dieser Wellnessbereich Terra Vitalis, da haben Sie die Möglichkeit, in verschiedenen Saunen, Infrarotwärmekabinen, Anwendungen dort auch zu nehmen und dann anschließend dort im textilfreien Wellnessbereich Terra Vitalis Zeit zu verbringen. Wir haben auch die Beauty-Oase mit Kosmetik und Spa-Anwendung, auch da Massagen, Möglichkeiten, Massagen in Anspruch zu nehmen. Wellness-Massagen können Sie in der Limes-Therme auch in Anspruch nehmen. Was aber sehr interessant ist, ist der Therapiebereich. Der Limes-Therme ist ja auch ein Kurmittelhaus. Also dort können Sie dann, wie vom Arzt verschrieben, Krankengymnastik im Wasser. Also auch dieser Aspekt ist sehr interessant in der Therme, weil nach einer Anwendung können Sie dann das Mineralthermalwasser auch mitgenießen und miterleben.
Wenn ich Bahnen schwimmen will, wenn ich tatsächlich also Leistungsschwimmen betreiben will und nicht einfach nur im warmen Wasser rumchillen, wie lang ist Ihr Becken?
Unser Schwimmerbecken ist mit 25 Meter lang.
Wenn ich dann lang genug in der Salzgrotte war und salzhaltige Luft eingeatmet habe, nach einer Dreiviertelstunde habe ich Durst. Haben Sie hier Gastronomie?
Wir haben auch eine Cafeteria in der Limes-Therme und im Saunabereich. Und da können Sie sich auf jeden Fall ein schönes, erfrischendes Bier zum Beispiel holen. Sie sind ja hier mitten in der Hallertau im Hopfenanbaugebiet.
Und richtig ein Restaurant oder sowas? Also weil wenn ich mich hier den ganzen Tag aufhalte, dann Kaffeekuchen, Schnitzel.
Was das Herz begehrt. Tatsächlich von Kaltgetränken, warme Speisen, Kaffeekuchen, ist alles mit dabei.
Wie lange bleibe ich hier idealerweise?
Unter 3 Stunden brauchen Sie, glaube ich, da wirklich gar nicht anzufangen, um das tolle, vielfältige Angebot wahrzunehmen. Muss man da mindestens ein paar Stunden einplanen, weil es wäre fast viel zu schade, wenn man da nur in 1,5 Stunden das Ganze mal jetzt erkunden möchte. Also mindestens 3 Stunden und ab 3 aufwärts ist alles mit dabei.
Das allerdings ist nichts im Vergleich zu dem, was die Römer in ihren Thermen getrieben haben.
Wenn man baden gegangen ist, ist man lange baden gegangen. Denn wenn ich jetzt in einer großen Piscina, also in einem großen Becken bin, mit Dutzenden von Leuten, dann ist es fast wie in einer arabischen Moschee. Es ist ein Austausch von Meinungen. Es ist ein Gequatsche über Politik. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Platz, wo Gerüchte, wo politische Meinungen gestreut werden, wo man sich orientieren kann. Mein Name ist Günther Moosbauer. Ich bin einerseits Universitätsprofessor, andererseits leite ich das Gäubodenmuseum in Straubing. Das Gäubodenmuseum in Straubing ist ein kulturgeschichtliches Museum, das allerdings den Schwerpunkt auf Archäologie hat. Das heißt, Sie können bei uns auf rund 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche rund 7000 Jahre Geschichte erleben, bis hin zu den Römern. Straubing war ein ganz wichtiger Militärort, wo 1500 Auxiliarsoldaten gleichzeitig stationiert waren.
Was sind Auxiliarsoldaten?
Es sind Hilfstruppen. Die Legionen wurden in Italien ausgehoben oder auch in Spanien, nämlich dort, wo es römische Bürger gab. Okay. Die Legionäre sind römische Bürger, die gut Geld verdient haben. Mhm. Auxiliartruppen, Hilfstruppen waren ursprünglich Verbände von einheimischen Stämmen. Balearische Schleuderer, Lanzenwerfer, germanische Reiter. Das konnten Verbände von bis zu 3.000, 4.000 Mann sein. Und die Hilfstruppen Kastelle waren für 500, für 1.000, für 200 Mann. Und dafür hat dann so ab Mitte 1. Jahrhundert nach Christus Claudius gesorgt, dass Hilfstruppeneinheiten aufgestellt worden sind in entsprechenden Größen. Die sind rekrutiert worden aus einheimischen Verbänden. Die haben meistens nicht das römische Bürgerrecht gehabt und deswegen auch viel weniger verdient. Allerdings nach 20, 25 Jahren Militärdienst, wenn sie ausgeschieden sind, haben sie Geld bekommen und haben das römische Bürgerrecht bekommen.
Wir sind jetzt hier in Bad Gögging, wir sind am Donaulimes. Ja. Was ist der Donaulimes?
Es gibt eigentlich keinen Donaulimes. Das ist ein wissenschaftliches Neuwort von uns geschaffen. Oh. Limes ist eigentlich eine Schneise, ein Weg. Und wir sind nicht weit vom obergermanisch-rätischen Limes weg. Das ist tatsächlich in Limes eine Landgrenze. Mhm. Und Donaulimes bezeichnet die Grenze des Römischen Reiches, die durch den Fluss gebildet ist.
Jetzt liegt Bad Gögging mit seiner Therme nicht an der Donau, sondern ist ein Stück weg, einige Kilometer. Warum haben die Römer ihre Therme hierhin gebaut und nicht direkt an den Fluss? Das ist auch eine schönere Aussicht, wenn ich da so im Bad.
Es gibt hier eine Heilquelle. Mhm. Und die Römer haben sich solche Heilquellen häufig zunutze gemacht. In Vaimingen ist zum Beispiel ein Apollogranus-Heiligtum entstanden. Und in den 170er Jahren, genau genommen 179 nach Christus, wurde in Regensburg die dritte italische Legion stationiert. Und diese Legionssoldaten wollten natürlich auch Kuren gehen. Und dazu war Bad Gögging dann der geeignete Ort. Bad Gögging ist also nicht Teil des Donaulimes eigentlich, ist aber Teil des UNESCO-Welterbes, Grenzen des Römischen Reiches, Donaulimes, westlicher Abschnitt.
Kann ich mir das so vorstellen, dass Bad Gögging damals ja im Grunde ein Touristenort war? Also dass die Legionäre hier ihren Urlaub verbracht? Hatten römische Legionäre Urlaub?
Also über Urlaub bin ich jetzt nicht informiert, aber sie sind sicher auch mal freigestellt worden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute in Regensburg, die Legionäre in Regensburg, die Erholung gebraucht haben, die sind dann nach Bad Gögging geschickt worden.
Wann war das eigentlich? Wann ist das hier gebaut worden?
Wir sind im späten 2. und im 3. Jahrhundert nach Christus.
Wie lange ist das denn dann hier überhaupt betrieben worden?
Bad Gögging ist leider nicht so umfassend publiziert, dass ich ein Enddatum sagen kann. Aber ich gehe davon aus, dass das zumindest bis in die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts nach Christus betrieben worden ist.
Wie hat er denn gebadet, der Römer?
Ob er nackt gebadet hat, ich gehe jetzt erstmal davon aus. Man hatte natürlich Tücher, die man sich umgebunden hat. Und ein Badevorgang ist normal so. Man kommt ins Apoditerium, das ist der Umkleideraum. Da zieht man sich aus. Beim Apoditerium sind normalerweise auch kleine Läden, wo man Nippes kaufen kann. Es gibt auch eine Palestra zum Sport machen, eine Halle oder auch einen offenen Sportplatz.
Gastronomie? Gab es auch Gastronomie?
Ich denke, dass sowas auch in diesen Läden verkauft worden ist. Und dann ging man ins Frigidarium, das Kaltbad. Das ist ein Wasserbecken, kaltes Wasser. Vielleicht gab es auch eine Natatio, wirklich ein Schwimmbad. Aber das Becken mit kaltem, das ist in großen Thermen der Fall, das Becken mit kaltem Wasser war obligatorisch. Und dann geht man in ein Becken, das hat dann meistens schon Wand- und Fußbodenheizung. Da ist Wasser warm, lauwarm, das Caldarium. Dann kommt man ins Sudatorium, ins Heißbad, das ist wie die Sauna. Mit heißem Wasser, mit Dampf, hochgeheizt ohne Ende. Und aus dem Sudatorium springt man ins Kaltwasserbecken. Das ist fast wie beim Kneipen. Das ist praktisch so ein Badevorgang, der im Ring abläuft.
Was sehen wir denn hier in der historischen, also in der römischen Therme in Bad Gögging? Was war das für eine Therme?
Bad Gögging war eine Therme mittleren Zuschnitts, aber eben deswegen interessant, weil es vom Militär fürs Militär gebaut war. Und ich finde das ganz interessant, dass die militärische Infrastruktur dann auch hier in Bad Gögging ihren Niederschlag findet.
Wenn ich heute in die Therme gehe, dann mache ich das, um mich zu entspannen, um mich zu erholen, um ja, Spaß zu haben. Warum sind die Römer in die Therme gegangen? Aus denselben Gründen?
Nein. Natürlich war Erholung schon wichtig. Körperreinigung mit Strigiles, das sind Metallschaber, weil man sich den Schweiß eigentlich vom Körper geschabt hat. So, es hat, wie bei uns, Badeöle, Badesalze, sowas hat es nicht unbedingt in römischer Zeit gegeben.
Wenn ich heute wissen will, was ist los, gibt es was Neues, gibt es ein neues Gesetz oder so, das lese ich halt morgens in der Süddeutschen. Ja. Hätte ich diese Art der Informationsaufnahme oder Verarbeitung im Römischen Reich haben wollen, wäre ich in die Therme gegangen.
Wären wir wahrscheinlich auch in die Therme gegangen.
Aber was hatten die Zivilbevölkerung dann gemacht, wenn das eine Militärtherme war? Die haben sich im Fluss gewaschen.
Das ist eine Möglichkeit, nein, aber ich glaube auch, dass es teilweise weitere Thermen gab, die wir so nicht kennen. Also ich habe in Straubing in der Zivilsiedlung ein Apsidengebäude. Die Interpretation ist ein bisschen unsicher, mit einer wunderbaren Wandmalerei, aber wir gehen davon aus, dass es ein großes Zivilgebäude war, wo eine Therme dabei war.
Was ist denn eigentlich von den römischen Thermen geblieben? Also finden wir in unseren modernen Thermen noch irgendwas, was die Römer sich ausgedacht haben, abgesehen von heißem Wasser?
Also ich sehe da schon gewaltige Unterschiede. Ich meine, die Idee des Badens, die Idee des Kurens hier in Bad Göcking, das ist die gleiche geblieben. Thermen waren aber nicht immer nur Kur. Wenn es Kur war, wenn es eine Quelle war, eine wichtige, dann war das oft mit einem Quellheiligtum in der Antike verbunden. Zum Beispiel Vaimingen war dem Apollo Granus gewidmet, einem Gesundheitsgott. Das muss man dazu sagen, die anderen Thermen waren halt einfach Teil der römischen Infrastruktur, zumindest der städtischen Infrastruktur. Bei uns, die Hallenbäder sind genauso Teil der Infrastruktur. Ja. Die Kiddies an den Schulen müssen schwimmen lernen. Sie sind aber eben auch öffentliche Aufenthaltsorte gewesen, was ich vorher schon betont habe, wo man Gedanken ausgetauscht hat. Ich glaube, das fällt hier in den modernen Bädern wieder etwas weg. Denn es sind mehr Sportanlagen. In der Antike hat man natürlich das Wasser hochgeheizt. Man hatte andere Heizungsarten, ob ich Holz oder Gas nehme, ist, glaube ich, kein Riesenunterschied. Das ist vielleicht gleich geblieben. Und dann hört es eigentlich schon langsam auf, denn die römischen Thermen waren verputzt, waren zum Teil prächtig ausgestattet mit Marmor.
Prunkbauten.
Genau, man hat sich ja verewigt als Herrscher darin auch oder eben als Präfekt einer Truppe im Süden des Reiches oder auch in Rom oder in den großen Städten. Da hat man vom Roten Meer Marmor, hat aus Griechenland Marmor, hat Carrara Marmor, also ich rede über roten, grünen und weißen Marmor als Beispiel. Teilweise war der Putz mit prächtigen Malereien ausgestattet.
Das ist heute unbezahlbar.
Das ist ein Luxus, den man heute natürlich nicht mehr betreibt.
Dafür haben wir heute immerhin den Luxus, den ganzen Tag in der Therme rumzulungern, ohne hinterher am Limes gegen die Barbaren kämpfen zu müssen. So, und jetzt mal zusammenrechnen. Also, 15 Rundwanderwege auf den Hangleiten der Isar, 120 Kilometer, 7 Thermen, das wird eins im Sinn, morgens zeitig los, vormittags wandern, Wirtshaus, nachmittags Therme, Anreise, Abreise, kann man in der Woche schaffen. Ich persönlich würde aber eher 2 Wochen nehmen, weil passen auch mehr Sehenswürdigkeiten rein.